Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen Kompakt der Haberl-Erfahrung bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute widmen wir uns einem wichtigen Thema, das oft unterschätzt wird, aber eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Pferden spielt: die Qualität der Einstreu in Pferdeboxen. Um dieses Thema zu beleuchten, haben wir einen Experten eingeladen, Ingenieur Reinhard Resch von der Haberl-Erfahrung bei Gumpenstein. Er hat sich intensiv mit der Bewertung von Einstreu für Pferde beschäftigt und dabei auch einen Bewertungsschlüssel entwickelt, den ÖAG-Schlüssel Praxisbewertung Stroh Einstreu für Pferde. Gemeinsam sprechen wir darüber, worauf Pferdehalterinnen und Pferdehalter achten sollten und wie man potenzielle Gesundheitsrisiken frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung sinnvoll sind. Also bleiben Sie dran, es wird spannend und vor allem lehrreich. Lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Freut mich sehr. Servus, Andreas.
Reinhard, warum ist die Einstreuqualität gerade bei Pferden so wichtig?
Ja, die Einstreu bei Pferden hat ja prinzipiell mehrere Funktionen, muss man sagen. Es soll da schon eine gewisse Matte, die weich ist, für den das Liegeverhalten bilden einerseits. Auf der anderen Seite soll diese Art der Einstreu, die man anwendet, auch die flüssigen Anteile der Ausscheidungen binden, soweit, damit es für das Wohlbefinden der Pferde letztendlich nicht ständig ein Störfaktor ist.
Und auch für den Geruch im Stall natürlich.
Genau, natürlich auch für den Geruch hat das Bindungsverhalten vom Hahn speziell dann einen positiven Einfluss, damit es nicht so stark riecht im Stall.
Sind Pferde besonders empfindlich, wenn es um die Einstreuqualität geht? Weil das Thema stellt sich ja auch beim Rind, könnte man sagen, oder?
Prinzipiell natürlich auch beim Rind. Aber das Pferd hat einen etwas sensibleren Atmungstrakt, also was mit den respiratorischen Krankheiten letzten Endes im Zusammenhang steht, ist das Pferd empfindlicher. Es wird älter, das Pferd, als Kühe zum Beispiel. Es ist nicht selten, dass ein Pferd 25 Jahre oder älter wird. Und wenn so ein Tier immer in einer staubigen Umgebung lebt, weil Pferde sind viel im Stall drinnen, dann kann auch eine staubige Einstreu mitunter solche Krankheiten, die man auch, Pferdeasthma zum Beispiel, muss man da ansprechen, das kann durchaus auftreten.
Und fressen Pferde auch aus der Einstreu?
Ja, klar. Es ist durchaus üblich, wenn Stroh eingestreut wird, das ist die klassische Form der Einstreu beim Pferd, ist es auch durchaus ein willkommenes Beschäftigungsmaterial. Mhm. Also sie fressen nicht ständig jetzt nur Raufutter, sondern durchaus auch Stroh. Mhm. Und wenn die Qualität vom Heu vielleicht jetzt gar nicht passt, dass das verpilzt ist, und dann fressen die Pferde eben mehr Stroh.
Okay. Prinzipiell wollen wir natürlich auch kein verpilztes Heu für die Pferde. Genau. Was sind so die Haupteinstreukomponenten im Pferdebereich, neben dem Stroh? Du hast gesagt, das Stroh ist das überwiegt, aber was gibt es sonst noch?
Naja, es sind viele Pferde durchaus auch auf Sägespänen, wobei diese Sägespäne etwas weniger komfortabel sind jetzt von der Weichheit her, und sie haben ein relativ schlechtes Saft- oder Flüssigkeitsbindungsvermögen. Außerdem ist es so ein Sägespänematerial, wenn das dauernd verwendet wird für den Mist oder den Kompost, der dann wieder auf die Felder kommt, auch nicht so positiv. Es verrottet relativ schlecht das Holz draußen auf den Flächen. Also von der Seite her ist es nicht das Positivste. Es gibt andere Holzmaterialien, die ein bisschen gröber sind, wie Holzwolle zum Beispiel. Sowas kann man sich durchaus auch vorstellen. Andere Materialien muss man noch ansprechen, die heute nicht mehr so gefragt sind aufgrund vom Klimawandel. Das wäre Torf, ja. Weil wenn du einen Torf einstreust, wird ja durch die Entnahme aus den Mooren sehr viel CO2 freigesetzt und das ist aus Klimasicht heute eigentlich nicht mehr State of the Art. Das sollte man nicht mehr machen.
Ihr habt euch in eurer Untersuchung ja dann Strohqualitäten angeschaut.
Ja.
Das ist das Haupteinstreumaterial. Und was habt ihr bei den Untersuchungen gefunden?
Ja, wenn du Untersuchungen ansprichst, dann sind das in erster Linie Laboruntersuchungen. Da gibt es auch von österreichischen Laboren zum Teil Untersuchungen, die vorliegen, wo man die mikrobiologische Qualität angeschaut hat. Und die ist nicht berauschend gewesen. Ja, man weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein Allgemeinzustand für ganz Österreich, weil man hat ja nur einige Proben untersucht oder waren das jetzt eher die ärgeren Proben. Tatsächlich ist es so, diese Verpilzung, die auch im Stroh sein kann, wenn das nicht optimal geerntet ist, hat bei 2/3 der Proben etwa bedenkliche bis schwerwiegende mikrobiologische Belastungen gezeigt.
Das heißt, das Stroh ist entweder bei der Ernte schlecht gelagert worden oder war feucht zu diesem Zeitpunkt und ist dann gepresst worden oder es ist dann später schlecht gelagert worden, bis es eingestreut worden ist, oder? Kann man das so sagen?
Naja, tatsächlich gibt es diese beiden Szenarien. Die muss man sagen, es ist, wenn die Qualität nicht entspricht und dann auch staubig und mikrobiell belastet ist, ist zu viel Feuchtigkeit im Material letzten Endes eine Ursache. Das kann schon durch zu hohe Feuchtigkeit am Feld passieren. Oder wenn das Material, die Strohballen, unsachgemäß gelagert werden und da tritt Feuchtigkeit vom Boden in die Ballen oder auch durch Feuchtigkeit von außen. Also Strohballen können ja auch außen gelagert werden und wenn da Regen drauf fällt, dann werden die befeuchtet und verpilzen.
Wenn einmal Pilze vorhanden sind im Stroh, dann kriegt man sie nicht mehr weg. Ist das so?
Naja, stimmt nicht ganz. Man kennt das aus dem Pferdebereich in der Verwendung von Heu, das belastet ist. Da gibt es die Möglichkeit der Bedampfung.
Okay.
Und durch dieses Verfahren kann die mikrobiologische Situation vor allem vom Staub her deutlich entschärft werden. Aber es ist unüblich, dass Stroh bedampft wird. Das macht man tatsächlich nur bei verwendeten Heu, wo man merkt, es hat eine Staubbelastung. Da kann die Bedampfung hilfreich sein.
Wobei es beim Staub ja auch so ist, oder wenn Schimmelpilze vorhanden sind, ist eine nicht nur fürs Pferd relevant, sondern auch für den Betreuer der Pferde, oder?
Ja, natürlich. Also so Erkrankungen wie COPD zum Beispiel, früher auch als Pharmalunge bezeichnet, das können über die Jahre Krankheitssymptome sein, die sich klinisch auswirken und wo die Personen, die betreuen, die Halter, wirklich auch lungenkrank werden dadurch, durch diese Schimmelpilzsporen letzten Endes.
Wenn ich jetzt eine Pferdehalterin, ein Pferdehalter bin, und ich möchte die Qualität meines Einstreumaterials, des Strohs, untersuchen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und ich habe ja im Vorspanntext auch den ÖRG-Schlüssel erwähnt. Es gibt eine Möglichkeit der subjektiven Bewertung. Kannst du uns die einmal kurz beschreiben und vorstellen? Da habe ich praktisch nur den Arbeitsaufwand und ich muss sozusagen mit meinen Sinnen das Stroh betrachten und fühlen. Und kann daraus schon viel ableiten.
Ja, vielleicht ein Vorwort zu dieser sensorischen Bewertung. Die gibt's ja nicht seit gestern sozusagen, sondern schon wurde von Personen, die die Notwendigkeit gesehen haben, das zu bewerten, Einstreumaterial, haben die schon gewisse Aspekte der Qualität ins Auge gefasst sozusagen, um das systematisch zu bewerten. Ich nenne da hier nur den Herrn Campus aus Deutschland oder Wies und Strickler, die haben Bewertungsverfahren schon einmal grobsensorisch zusammengeschrieben und da gibt es auch Anleitungen dazu, wie man das macht.
Und da habt ihr euch dann angehalten und habt praktisch diese Beratungsbroschüre daraus entwickelt, oder?
Genau, es geht darum, grundsätzlich die eigenen Sinne, die man zur Verfügung hat, hier anzuwenden, um ein paar Dinge, die prinzipiell einfach erscheinen, auch systematisch dann niederzuschreiben auf einem Bewertungsbogen. Ich sage hier nur dazu, die Farbe, das Aussehen sozusagen auch von der Einstreue, das ist schon ein wichtiges Kriterium. Dann zählt dazu der Geruch. Mhm. Es gibt Gerüche, die sind untypisch auch für Einstreue und das kann man bewerten, wenn das Defizite anzeigt, also wenn ein muffiger Geruch zum Beispiel da ist. Mhm. Auch das Gefüge ist ein Thema und Verunreinigungen. Mhm. Also diese fünf Aspekte, grob gesagt, kann man sensorisch erfassen und beschreiben.
Und dann gehe ich sozusagen noch ein Punkteschema vor und sehe dann, es ist von schlechter Qualität bis sehr guter Qualität, wird es eingestuft, oder?
Ja, also die grobsinnliche Bewertung auf heutigen guten Wissensstand angewendet, erfasst sozusagen die Größenordnung des Defizits. Mhm. Man geht aus von einem Idealzustand, das wäre wünschenswert, wenn wir dorthin kommen, und wenn es abweichend dazu farbliche und andere Unterschiede gibt, die stärker oder sehr stark abweichen vom Ideal, dann gibt es dafür Abzugspunkte. Mhm. Die werden in den einzelnen Bewertungskategorien erfasst. Man zählt die dann zusammen und es ergibt die Summe dann eine Klasse an Qualität.
Okay. Wie in einem Schulnotensystem. Diesen Beratungsbogen werden wir auf der Homepage dazustellen, würde ich sagen, oder einen Link dorthin, damit jeder Interessierte das auch selbst machen kann. Und eine Empfehlung kann ja auch sein, dass man jedes Jahr sozusagen, wenn man neue Einstreumaterial bekommt, das einmal subjektiv auch bewertet, oder?
Das wäre wünschenswert, weil man sonst einfach zur Tagesordnung übergeht, einstreut und sich wenig Gedanken macht, außer es hat das Pferd wirklich dann Probleme gesundheitlicher Natur.
Ja dann schon,
und dann fängt man an, plötzlich hellhörig zu werden, wenn der Tierarzt daherkommt und eben entsprechende Probleme da sind.
Wenn ich jetzt sozusagen dieses Ergebnis habe, dann sehe ich die groben Stellschrauben, wo Fehler vielleicht gewesen sind. Dann kann ich natürlich auch eine Rückmeldung geben demjenigen, der das Stroh produziert hat, wo ich es bezogen habe. Und was ist die zweite Möglichkeit? Es gibt ja auch die chemische. Du hast ja vorher auch die Analysen angesprochen. Es gibt ja Labore, wo man das einschicken kann.
Richtig. Neben der Vorprüfung sozusagen mit den eigenen Sinnen ist es dann entscheidend zu erkennen, ist das Einstreumaterial jetzt wirklich schon so schlecht, dass ich das auf gar keinen Fall verwenden möchte, dann brauche ich eigentlich gar keine Laboranalyse. Mhm. Weil wenn das so staubig ist, dass ich von vornherein weiß, das kann ich unmöglich verwenden, weil es wird vielleicht auch gefressen und schafft Probleme, dann ist das sehr...
Zu kompostieren.
Dann ist das zu entsorgen. Das ist, man muss auch damit rechnen, Stroh, wie gesagt, kann ein Futtermittel sein für Pferde. Mhm. Und da ist gleich ein doppelter Schaden sozusagen da. Das darf nicht verwendet werden. Die sensorische Beurteilung ist auch ein Einstieg zur Entscheidung, brauche ich jetzt zusätzlich eine Laboranalyse, ja oder nein. Mhm. Wenn ein Verdacht da ist, dass das mikrobiologisch jetzt nicht mehr in Ordnung ist, dass das bedenklich ist, kann ich mir über den Laborbefund Klarheit verschaffen, ist da wirklich ein Problem da und wie groß ist die Dimension des Problems.
Was schaue ich mir im Labor an Parametern an?
Da gibt es zwei Dinge. Die chemische Analyse geht eher auf die Nährstoffzusammensetzung, muss man sagen, und durchaus wie viel Strukturmaterial da drinnen ist. Da gibt es eigene Parameter dafür. Das ist einerseits der bekannte Rohfasergehalt oder man geht in die feinere Bewertung der Gerüstsubstanzen hinein. um zu erkennen, ja, wie viel Fasermaterial ist da vorhanden.
Und Rohasche ist dort natürlich auch ein großer Parameter.
Asche kann, wenn das verschmutzt ist, durchaus ein Thema sein. Rohprotein weniger, weil in den Einstreumaterialien ist sehr wenig Eiweiß drinnen. Und wichtig ist die mikrobiologische Analyse.
Das ist, glaube ich, die wichtigere als der Nährstoffgehalt, weil es ist ja nicht vorwiegend ein Futtermittel.
Richtig.
Mikrobiologie heißt jetzt was? Ich schaue mir jetzt Hefen und so weiter an, Verpilzungen, oder schaue ich mir auch bakterielle Geschichten an?
Es gibt insgesamt ein System, das auch ein Teil der europäischen Futtermittelhygieneverordnung ist. Diese Futtermittelhygieneverordnung regelt eigentlich auch behördlich, muss man sagen, den Standard für die mikrobiologische Qualität von Futtermitteln. Das ist unterteilt in 4 Keimzahlstufen, und eine unbedenkliche Güte eines Futtermittels oder einer Einstreu ist Keimzahlstufe 1. Zwischen gibt es Überschreitungen von sogenannten Orientierungswerten. Die sind vom Verband der deutschen landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten festgelegt worden, durch viele Untersuchungen, also VD-LUFA-Standard sozusagen. Und dieser Standard gilt für so 7 verschiedene Keimgruppen.
Keimgruppen, und zu den Keimen zählen nicht nur Mikrobiologie, sondern zählen auch die Pilze?
Es gibt 3 Keimgruppen für Bakterien, wovon eine Keimgruppe produkttypische Bakterien sind, die auch auf dem Feld draußen schon vorkommen. Und 2 Keimgruppen der Bakterien sind Verderbanzeiger. Und ähnlich muss man sich das bei den Pilzen vorstellen. Es gibt produkttypische Feldpilze, und dann gibt es 2 Gruppen, das sind verderbanzeigende Feldpilze. Last but not least sind die Hefen auch noch dabei. Also 7 Keimgruppen, und wenn eine Keimgruppe eine mehr als 10-fache Überschreitung des Orientierungswertes aufweist, dann gilt das Futter schon als verdorben. Darf nicht mehr gefüttert werden oder auch nicht eingestreut werden und darf auch nicht gehandelt werden.
Grenzwerte für Einstreu gibt's nicht, gell?
Nein, das ist, Grenzwert ist rechtlich ein ganz ein anderes Ding, auch ein Richtwert. Das sind diese Werte nicht, das sind sogenannte Orientierungswerte.
Das heißt, wenn ich jetzt eine möglicherweise problematische Einstreu habe, dann nehme ich eine repräsentative Probe aus meinem Strohbereich, ich sage einmal 2-3 Kilogramm, und versende das dann sozusagen an mein Futtermittellabor, oder? Und fülle natürlich ein Begleitschreiben aus, wo ich auch angeben muss, welche Parameter ich untersucht haben will.
Richtig.
Das verursacht natürlich auch Kosten, das muss man ja auch wissen, so Analytik ist nicht besonders billig.
Nein, also für eine mikrobiologische Analyse muss man durchaus mit 100 oder mehr Euro je Probe rechnen. Das erfordert einen Ansatz auf Nährmedien, die werden bebrütet, das ist eine relativ umfangreiche Form der Analyse, um diese Keimzahlen zu bestimmen. Und das ist aber notwendig, damit man einen Überblick bekommt über den mikrobiologischen Status eines Futtermittels oder einer Einstreu.
In Österreich ist das Labor der ersten Wahl eher das Futtermittellabor Rosenau, oder?
Ja, das ist ein Labor, das für landwirtschaftliche Proben aus dem Futter- und Einstreubereich zur Verfügung steht und auch von den Kosten her vergleichbar ist mit anderen Laboren, die im benachbarten Ausland auch solche Analysen anbieten. Es gibt eine zertifizierte Stelle ebenso in Österreich, die mikrobiologische Analysen machen. Das ist die AGES, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Linz. Die machen auch mikrobiologische Untersuchungen an Futtermitteln.
Das heißt, wir können bei unserem Podcast dann auf der Homepage auch diese Links dazugeben, damit man sich da praktisch zurechtfindet und auch sieht, welche Kosten man erwarten hat und wie so ein Begleitschreiben ausschaut und so weiter.
Genau.
Wenn ich dann die Analytik habe, bekomme ich dann nach einiger Zeit, einigen Tagen, Wochen eine Rückmeldung, und aufgrund dieser Rückmeldung kann ich dann entscheiden, diese Einstreu ist geeignet noch oder auch nicht, oder?
Ganz genau. Eines muss man auch noch dazu sagen, es gibt Pilze speziell, die auch in der Lage sind, giftige Substanzen zu produzieren, wenn sie sich vermehren. Und man spricht dann von sogenannten Mykotoxinen. Mhm. Und je nach Art des Schimmelpilzes können die mehr oder weniger auch fürs Tier von Relevanz sein. Das sind durchaus auch Feldpilze, die sogenannten Fusarien, mhm, verantwortlich für diese Produktion von Mykotoxinen. Und das braucht wiederum eine eigene toxikologische Analyse. Also man sieht schon, es ist ein komplexes Thema durchaus. Wenn Schwierigkeiten gesundheitlicher Natur bei Pferden auftreten, braucht es aber durchaus auch diesen Abklärungsweg, wenn der Veterinär feststellt, es gibt da Probleme, um die Diagnose dann entsprechend gut und fundiert hinterlegen zu können.
Wie würdest du denn die Vorgangsweise vorschlagen, generell einmal zu schauen, subjektiv, wie ist die Qualität? Wenn es keine Probleme auch im Bestand auf dem Betrieb gibt, dann kann ich sagen, okay, es passt, ich muss nicht unbedingt einschicken. Wenn ich wiederholt oder bei mehreren Tieren Probleme sehe oder auch subjektiv das Stroh nicht entspricht, dann macht eine Analytik durchaus Sinn. Und dann wird es auch darum gehen, sozusagen Rückmeldung zu geben an den, wo ich es herbekommen habe, oder?
Ich denke, für einen praktischen Pferdehalter ist es wichtig zu eruieren, habe ich schon vielleicht einen Asthmatiker in der Box? Mhm. Dann ist das eine ganz wesentliche Sache, staubarme bis staubfreie Einstreumaterialien von Haus aus zu verwenden. Mhm. Weil sonst habe ich mit dem Tier natürlich immer eine verstärkende problematische Situation. Und das muss man vermeiden. Deswegen ist im Vorfeld schon zu erfassen, gibt es schon auffälliges Husten oder Anzeichen von Symptomen, die gesundheitlich relevant sind. Und wenn man jetzt eine Situation vorfindet, wo man eigentlich gesunde Pferde hat, die keine Probleme mit den Atmungsorganen haben, dann soll man trotzdem das nicht vernachlässigen einfach. Mhm. Meiner Meinung nach sind ein paar Dinge zu dokumentieren im Rahmen einer eigenen Bewertung sozusagen in Verbindung mit dieser Sensorik.
Und dann ist man auf der sicheren Seite. Man muss ja dazu sagen, also wir haben ja jetzt nicht ein großflächiges Problem, sondern es kann eben passieren und dein Vortrag, den du bei der Pferdefachtagung gehalten hast, hat eben auf dieses Problem fokussiert und auch geschult, die Zuhörenden darauf ein Auge zu werfen, weil es mittelfristig und vor allem langfristig Probleme verursachen kann.
Ja, richtig. Es sollte das Bewusstsein der Pferdehalter, ich würde die Rinderhalter trotzdem auch nicht ausschließen, grundsätzlich vor der Thematik sich damit zu befassen, denke ich, ist ein Hinweis, dass es Einstreumaterialien gibt, die von unterschiedlicher Qualität und Güte sein können.
Und die sind zu beurteilen.
Und die sollte man durchaus auf dem Schirm haben, auch was die eigene Gesundheit dann letzten Endes betrifft.
Gut, Reinhard, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in den Einstreubereich, dass wir auch dort das Auge drauf werfen sollen. Nicht nur bei Pferden, sondern auch Rindern, Schweine, Schafe, Ziegen. Ja. Es ist überall von Relevanz und natürlich auch, weil es für einen Selbstschutz, also auch für den betreuenden Bauer, Bäuerin, Tierhalter wichtig ist. Danke vielmals. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Arbeit und die Unterlagen, die wir angesprochen haben, die finden Sie beim Podcast dann dazugestellt auf unserer Homepage. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen teilen würden. Wir haben jede Woche ein neues Thema, das von Interesse für Sie sein könnte oder sein wird und wir freuen uns über Ihr Dabeisein. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HPLV Ramberg und Bestein. Ramberg, Kopf am Stein.